Reliterarisierung, Sprachspeicher, Sprachvielfalt.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Mein Name ist Anne Hertel. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Ich sitze heute hier mit einem Experten aus dem Netzwerk aus dem ganz hohen Norden. Mir gegenüber sitzt nämlich Robert Langhanke und wir wollen über regionale Literatursprachen sprechen. Hallo Robert.
Hallo, freut mich sehr, dass ich wieder einmal dabei sein darf.
Freut mich auch, dass du Zeit für mich und uns hast. Robert ist seit 2009 Lehrkraft für besondere Aufgaben für Niederdeutsche Sprache und Kultur an der Abteilung für Niederdeutsche Sprache und Literatur des Seminars für Germanistik der Europa-Universität Flensburg und er ist ebenfalls Sprecher und Teilstudiengangsverantwortlicher der Abteilung für Niederdeutsche Sprache und Literatur der Europa-Universität Flensburg. Heute dreht sich ja alles um das Thema regionale Literatursprachen. Was sind regionale Literatursprachen eigentlich?
Das entscheidende Stichwort ist hier der Hinweis auf das Regionale. Man würde ja jetzt, wenn man von standardsprachlicher Literatur ausgeht oder auch hochsprachlicher Literatur, immer vom Konzept einer doch relativ einheitlichen Literatursprache ausgehen, die natürlich in ästhetischer Absicht auch vielfältig variiert werden kann, aber doch diese eine Bezugsgröße hat. Und manchmal ist selbst in der Linguistik Literatursprache sozusagen gleichgesetzt mit Standardsprache, auch begrifflich. Und das verhält sich bei dem Thema, das heute ansteht, nämlich den niederdeutschen oder den neuen niederdeutschen Literatursprachen anders. Sie sind nämlich geprägt durch eine sehr große, vor allem auch in der Literaturgeschichte, sehr große regionale Vielfalt. Man hat sich eben nie auf eine einheitliche niederdeutsche Literatursprache nach 1800 einigen wollen oder eigentlich nie in der ganzen Geschichte des Niederdeutschen, sondern entwickelt verschiedene regionale Literatursprachen, woraus sowohl ein ästhetisch sehr interessanter Effekt entspringt, als eben auch linguistisch, weil diese Literatursprachen natürlich viele sprachliche Informationen speichern.
In der Vorbereitung habe ich in deinen Artikel reingeguckt und wollte auch fragen, welche Phasen gibt es in der neuen niederdeutschen Literatur?
Diese Phase der neuen niederdeutschen Literatur setzt man grundsätzlich erstmal in der Zeit um 1800 an, als im Zuge romantischer Bestrebungen auch das Interesse stark wird, sich den Dialekten oder den Mundarten, das können wir ja synonym verwenden, stärker zuzuwenden. Und diese Zuwendung erfolgt eigentlich über verschiedene Wege, dass man also zum einen beginnt, eine Dialektforschung zu etablieren und erste Wortsammlungen, die es auch im Jahrhundert davor schon gibt, anzulegen und tatsächlich auch Erkundungen vorzunehmen, erste Grammatiken zu entwickeln. Das wäre also so ein früher sprachwissenschaftlicher Zugriff auf Dialekte. Das andere ist der ästhetische Zugriff über Literatur. Häufig läuft das auch in Personalunion zusammen. Das sind eigentlich die ersten Versuche, wenn man das jetzt auf Gattungen bezogen betrachtet, vornehmlich Lyrik, zunehmend auch ein wenig Kurzprosa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bei den Niederdeutschen kommt dann ja bekanntlich kurz nach 1850 der große Durchbruch, in dem Klaus Groth mit seinem Quickborn, den er jahrelang vorbereitet hat, nochmal ein doch besonders durchdachtes Konzept einer neuen niederdeutschen Literatursprache mit Orthographiekonzept und auch einem breit aufgestellten ästhetischen Konzept vorliegt, auch eine richtige Marketingstrategie entfaltet und nach dem Weihnachtsgeschäft 1852 also diesen Best- und Longseller Quickborn landet. Und dann kommen eben diese 1850er, 1860er Jahre, in denen die neuniederdeutsche Literatur tatsächlich auf einer Welle auch mit hochdeutscher Literatur schwimmt, die Feuilletons erreicht hat und tatsächlich im nationalen Literaturbetrieb mit internationaler Ausstrahlung wahrgenommen wird. Das ist die Zeit, in der diese Klassiker Klaus Groth, Fritz Reuter publizieren und sehr schnell auch diesen Klassikerstatus erhalten. Man kann dann beobachten, dass das ab den 1870er Jahren in der Wirkung schon geringer wird. Reuter bleibt zwar wahnsinnig erfolgreich und Groth ist auch präsent, aber man hat nicht mehr diesen ganz starken Fokus auf diese literarischen Äußerungen. Aber es hat sich eben seit den 1870er Jahren spätestens eine neue niederdeutsche Literatur fest etabliert mit ihren unterschiedlichen Literatursprachen in einem anwachsenden Modell sozusagen. Immer mehr Regionen treten hinzu. Immer wieder gibt es eben auch Autoren, die dann eher innerhalb der niederdeutschen Nische, aber dort eben doch auch breit wirken. Johann Hinrich Fers, vor allem nach seinem Tod John Brinkmann, später von Westfalen Augustin Wibbelt, Wobei jemand wie Wibbelt schon zeigt, dass man dann doch eher im eigenen Sprachraum sehr erfolgreich ist. Die Nordniederdeutschen lesen eher nicht Wibbelt. Da sind wir schon an diesem Punkt, dass man sagt, ja, es sind regionale Literatursprachen, die auch primär regional ausstrahlen. Das ist eigentlich nur von Groth und Reuter richtig stark durchbrochen worden. Aber das ist eigentlich das Fahrwasser, in dem sich diese neue niederdeutsche Schriftkultur nach ihrer Reliterarisierung nach 1800 bewegt und auch erfolgreich bewegt.
Bevor wir weitergehen, du hast gerade einen Begriff genannt, Reliterarisierung. Vielleicht können wir den für unsere Zuhörenden definieren. Was ist Reliterarisierung?
Sehr gern. Ich denke nämlich auch, dass es sich dabei um einen Kernbegriff handelt, um diese Tradition der neuniederdeutschen Literatur gut einzuordnen. Wenn man jetzt in die Schriftlichkeitsgeschichte des Niederdeutschen guckt, dann ist es eigentlich sehr anschaulich, immer von Wiederaufnahmen zu sprechen. Und so kann man das tatsächlich auch beobachten. Also eine altsächsische Schriftlichkeit etabliert sich in wenigen Teilbereichen, bricht ab, eine schriftlose Zeit folgt. Das Mittelniederdeutsche etabliert sich dann schrittweise und kommt dann auch weitgehend zum Abbruch. Es folgt wieder eine ruhigere Zeit, häufig jetzt als Neuniederdeutsch bezeichnet, die Übergangsphase, die sozusagen noch in der mittelniederdeutsche Schriftlichkeit nachklingt, aber eben auch schon in gewisser Weise neu und anders eingesetzt wird. Das, was dann aber ab 1800 passiert, was wir eben schon in den Blick genommen haben, funktioniert tatsächlich anders im Sinne eines nochmaligen Neuanfangs, in dem nämlich tatsächlich auch jetzt ausgehend von den gesprochenen Dialekten der Autoren Literatursprachen, Schriftsprachen entwickelt werden. Und das kann man dann bei Leuten wie Groth, die das auch gut dokumentiert und auch reflektiert haben, auch gut nachzeichnen. Ein sehr aufwendiger, sprachschöpfender, eine Literatursprache kreierender Prozess, der zwar durchaus im Falle von Groth auch weiß, dass es jetzt schon mal niederdeutsche Schriftlichkeit gab, aber das ist letztlich nicht der Punkt, wo direkt angeknüpft wird. Das ist höchstens als Folie im Hintergrund. Ausgehend von der gesprochenen Mundart und dem, was man jetzt hochdeutsch, literarisch, schriftsprachlich kennt, werden diese niederdeutschen Schriftsprachen geformt. Je mehr Vorbilder dann da sind, umso leichter geht's. Wenn Groth dann erstmal da ist, orientieren sich auch andere Autoren daran und haben diese Folie. Aber deswegen Reliterarisierung. Man schafft innerhalb dieses Gebietes von Dichtung neue Literatursprachen und agiert auch in dem Bewusstsein, hier etwas Neues geschaffen zu haben. Und dafür auch, das war jemandem wie Groth auch natürlich wichtig, auch entsprechende Lorbeeren einzuheimsen. Also eine tatsächliche Leistung auch in Bezug auf dieser Anbahnung einer neuen Schriftlichkeit, auf der wir ja bis heute komplett basieren. Also auch in allen niederdeutsch-didaktischen Bemühungen basieren wir auf der Reliterarisierung des frühen und fortschreitenden 19. Jahrhunderts.
Du hast es mir jetzt in deinen Ausführungen vorweggenommen. Ich wollte nämlich eigentlich fragen, wer denn Klaus Groth und Fritz Reuter sind, wer so die wichtigsten Autoren oder AutorInnen sind.
Es ist sicherlich problematisch, wenn man jetzt immer wieder auf diese Autoren kommt, aber es geht eben auch nicht anders, weil sie genau diese Wirkung entfaltet haben und sie auch mit Recht entfaltet haben. Die Frage ist immer, wie hole ich jetzt andere Texte und ihre Autorinnen und Autoren noch mit hinein? Klaus Groth, geboren 1819, gestorben 1899, Dithmarschen geboren, in Kiel gestorben, ist eben derjenige Autor, der dieses Projekt einer neuniederdeutschen Literatursprache am stärksten eben auch als ein solches Projekt begreift und eigentlich nach ja so 1847, 48 sein ganzes Leben und Wirken in den Dienst dieser Idee stellt. Und im Grunde kann man eben sagen, er entwickelt ein ästhetisches Programm, das sich vor allem in der Quickborn-Lyrik, aber auch in den Versepen ausdrückt. Es tritt sehr eigenständige Prosa hinzu, mit der er dann allerdings etwas weniger Publikumserfolg hatte. Und die Entwicklung einer Orthographie zusammen mit Karl Mühlenhoff. Und das eben als etwas, was er dann über ein halbes Jahrhundert kontinuierlich vertritt, sodass gerade auch der alte Klaus Groth so als ein Nestor der neuniederdeutschen Literatur oder wie man eben damals im 19. Jahrhundert selbst sagt, der neu-plattdeutschen Literaturbewegung. Das ist so eine Selbstbezeichnung, die übrigens nicht mit der sogenannten niederdeutschen Bewegung zu verwechseln ist. Diese neu-plattdeutsche Literaturbewegung, die guckt wirklich also auf dieses literarische Schaffen und auch auf dieses Kreieren der Literatursprachen. Reuter, ein ganz ähnliches, aber dann doch wiederum anderes Phänomen. Fritz Reuter, 1810 geboren in Mecklenburg und dann 1874 in Eisenach verstorben. Und da haben wir schon Mecklenburg-Dithmarschen, also zwei ganz unterschiedliche Regionen, sprachlich, aber eben auch gesellschaftlich, kulturell. Das hat die Forschung zu den Autoren, vornehmlich Kurt Batt, schon früh sehr gut herausgearbeitet, dass eher freiheitliche Strukturen in Dithmarschen und die eher doch sehr unterdrückenden gesellschaftlichen Strukturen in Mecklenburg im 19. Jahrhundert auch das Werk der Autoren prägten. Reuter agiert mit der Sprache durchaus anders. Also ihm ist es wichtiger, auch Anteile von Bevölkerungssprache zu verdeutlichen oder einzubauen. Also Groth arbeitet durchaus ästhetisierender. Daraus entsteht auch ein gewisser Literaturkonflikt. Reuter entwickelt eben fürs Niederdeutsche ein für alle Mal die Form des wirklich großen Romans, dabei orientiert an internationalen Vorbildern wie Charles Dickens, und erreicht damit eine Erfolgsstufe, die so Groth auch nicht erreicht, also eigentlich zeitweise der erfolgreichste Erzähler in der deutschen Literatur überhaupt. Das verschafft natürlich dieser neuen niederdeutschen Literatur einen wahnsinnigen Erfolg. Das können wir jetzt bei anderen Autoren so eben nicht sehen. Also man hat dann noch in Schleswig-Holstein jemanden wie Johann Hinrich Fers, ein ab 1876 dann bis 1916 agierender Erzähler, Fritz Stafenhagen mit Dramen kurz nach dem 19. Jahrhundert. Also es werden zunehmend alle Gattungen bedient. Zu Beginn natürlich weniger Autorinnen, das fällt jetzt direkt auf, ne? Und das ist natürlich etwas, was schmerzlich ist, auch im Rückblick, dass also gesellschaftliche Strukturen der Zeit es Autorinnen viel weniger ermöglicht haben, ihre Konzepte durchzusetzen. Sophie Detlefs ist aber natürlich ein starkes Beispiel einer Autorin, die noch vor Groth, auch aus Heide kommt, veröffentlicht, aber letztlich nicht eine vergleichbare Stellung erlangen konnte. Das gelang also keiner Dichterin des 19. Jahrhunderts, obwohl sie gefördert wurden, teilweise auch von den männlichen Kollegen und natürlich in der Gegenwart auch wieder mehr in den Blick gerückt werden.
Zusammenfassend können wir dann auf jeden Fall sagen, dass trotz anderer AutorInnen der Beitrag Klaus Groths und Fritz Reuters zur neuen niederdeutschen Literatur doch so erheblich war, dass deren Namen einfach sofort damit verknüpft werden und auch immer genannt werden müssen in dem Kontext. Ich frage jetzt, das habe ich mir eben hier notiert, das fand ich noch ganz spannend, das hast du am Rande erwähnt, dass die Literatursprachen auch einen ästhetischen Effekt hatten, aber auch sprachlich interessante Informationen liefern. Magst du uns vielleicht da mal auch die Differenz beschreiben von einer Literatursprache zu der mündlich gesprochenen Sprache? Vielleicht auch diese Binnendifferenzierung ästhetischer Effekt und sprachliche Informationen.
Das sind genau die Bereiche, die man natürlich dann gerne ausmessen möchte, wenn man näher auf diese Literatursprachen schaut. Zum einen muss man natürlich immer in Rechnung stellen, wenn ich also jetzt gesprochenen Dialekt dann in eine Schriftsprache hineinkreiere, also diese Reliterarisierung, die dort erreicht wurde, orientiere ich mich natürlich an Vorbildern. Das ist in dem Fall dann die etablierte hochdeutsche Literatursprache. Und das heißt, da wird ohne Zweifel natürlich recht viel abgeschliffen, zum Beispiel im Satzbau. Andere grammatische Bereiche, wie also jetzt die Widerspiegelung von Lautung in der Schriftlichkeit oder auch die Übernahme von Lexik, also von bestimmten Wortschatzanteilen, hat eher die Möglichkeit, auch diese regionalen Sprachinformationen zu behalten. Die Frage ist dann immer, wie stark wollen also die Autoren, AutorInnen ihre Literatursprachen regional anreichern? Da ist erstmal die These, das wollen sie schon relativ stark. Also die Motivation der Dichtenden in der Zeit, und das gilt fürs Niederdeutsche aber eigentlich bis in die Gegenwart, ist, die Mundart ihrer Region literatursprachlich abzubilden, um sie auf die Weise zu retten, zu erhalten. Roth sagt ja interessanterweise, er will die Ehre der plattdeutschen Mundart retten. Die Ehre zu retten ist was anderes, als sie an sich zu retten. Es geht also eigentlich mehr um einen Prestigediskurs. Aber bei anderen steht schon etwas deutlicher oder etwas platter, kann man sagen, im Vordergrund. Wenn ich was schreibe, erhalte ich meine Mundart. Es ist aber eben dann so, dass wir davon ausgehen können, dass sich in diesen Literatursprachen eben doch ein guter Anteil regional sprachbezogener Informationen, in dem Fall eben bezogen auf die Dialekte, speichert, dass die dort also enthalten sind, sozusagen auch wieder herausgelöst werden können. Und zwar im Bereich der Formenlehre zum Beispiel, die Morphologie, im Bereich der Lexik. Nun wäre es natürlich, das wäre die Frage nach dem Ästhetischen, ja eigentlich merkwürdig, wenn die Autoren das jetzt nicht für sich nutzen könnten, ästhetisch, dass sie eben hier diese Sprachform haben, die eigentlich noch gar nicht als Literatursprache in jüngerer Zeit benutzt wurde. Und der Effekt ist stark, weil nun natürlich gerade in der Lyrik auch Bilder, die vielleicht schon abgegriffen erscheinen, also Groth dichtet im berühmten Min Djahan, an Häben Seil des stille Morn, am Himmel segelte der stille Mond, oder ne, kann man auch dann ein bisschen freier übersetzen, Und dann könnte man sagen, na ja, also der Mond am Himmel, das ist in der hochdeutschen Lyrik hinlänglich bekannt, auch in der Zeit, das ist eigentlich nichts Neues. Aber an Häben Seil des Stille Morn, das ist vollkommen neu. Das sind also Dinge, die plötzlich die Leute allein aus dieser Spracherfahrung heraus elektrisieren konnten und es auch getan haben. Also dieser Alteritätseffekt, der eintritt, dass es eben doch völlig ungewohnt ist, das jetzt literatursprachlich zu sehen, der eröffnet ästhetisch ganz viel. Und zugleich ist aber natürlich der Effekt da. Da ist eben auch die zeitliche Fallhöhe, der Abstand so interessant. Wenn wir eben heute von 2025 aus auf Mundartliteratur, Texte niederdeutscher Literatur gucken, die jetzt über 170 Jahre alt sind, noch älter, dann ist klar, dass dort sprachliche Informationen enthalten sind, die wir so heute ansonsten überhaupt nicht mehr abrufen können. Also muss man daran gehen.
Das war ein schöner Aufruf zu sagen, warum es sich auch lohnt, sich dafür zu interessieren in der Forschung. Ich habe mir jetzt überlegt oder auch in der Vorbereitung habe ich mich ja durch verschiedene Artikel gearbeitet und habe mir eine kleine Frage als Advocatus Diaboli überlegt, die ich gerne hier mal als Frage mit reinbringen möchte, um zu gucken, was du uns Zuhörenden dann dazu sagen kannst. Und zwar beziehe ich mich hier auf deinen Artikel Neuniederdeutsche Literatur über Beginn und nahenden Abschluss einer überschaubaren Literaturtradition aus dem Jahre 2010. Und dort gibt es eine schöne Übersicht von 5 Phasen mit Übergangsphasen. Kann auch gerne jeder mal nachgucken. Wir haben die Informationen in den Shownotes dazu hinterlegt. Da habe ich mir jetzt überlegt oder wollte ich gern von dir wissen, wie stehst du jetzt zu deiner Phaseneinteilung und wo stehen wir 15 Jahre nach der Veröffentlichung, also mit dem Niederdeutschen? Siehst du das Niederdeutsche in einem ähnlichen Zustand wie das Missingsch? Da habe ich mich mit Viola Wilken ganz lange drüber unterhalten. Denkst du, dass es perspektivisch eben nur noch als Medium in der Kunst vorhanden sein wird, um Regionalität zu evozieren? Oder wie stehst du dazu?
Das ist eine sehr schöne Frage, vor allem, weil sie ja im Grunde jetzt auch darauf aufbaut zu sagen, so jetzt gucken wir nochmal nach 15 Jahren auf ein Schaubild, das damals erschienen ist. Und 15 Jahre sind ja sprach- und literaturgeschichtlich betrachtet auch schon eine greifbare Zeit. Die Frage ist eben, wo steht jetzt das Niederdeutsche, zumal ich ja in diesem Schaubild dann auch so diesen ja etwas sehr spekulativen Blick in die Zukunft versucht habe. Schmunzelten damals auch schon einige Kolleginnen und Kollegen. Man kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber es geht natürlich immer um den Versuch, wo könnte es hinführen. Du hattest ja das Stichwort auch ausgehend von dem spannenden Gespräch mit Viola Wilken erwähnt. Wie steht es eigentlich um das Missingsch? Da würde ich sagen, das steht eigentlich für diesen Bereich, den wir gerade hier umreißen, tatsächlich nicht in Rede. Gerade jetzt beim Schriftsprachlichen nicht. Da sind, glaube ich, dann andere Dinge zu beobachten. Was nämlich als Diskurs in diesen vergangenen 15 Jahren tatsächlich sehr viel stärker geworden ist, als damals absehbar war, ist der neue Standardisierungsdiskurs. Also diese doch inzwischen sehr bewusst vorgetragene Überlegung, Überzeugung und auch Beobachtung, dass sich im Niederdeutschen tatsächlich Standardisierungsprozesse entwickeln oder auch abgelaufen sind. Man versucht, Variation dort eher gering zu halten. Wir haben regionale Standardisierungskonzepte, die verfolgt werden, zum Beispiel im Bereich der Lehrmittelerschließung. Auf dem Gebiet der Literatur mag das aber natürlich jetzt noch anders sein. Also das muss man weiter beobachten. Dort würde ich zum einen sagen, ist weiterhin natürlich der Anspruch von individuellen Autorinnen und Autoren da zu sagen, ich will meine Literatursprache ausprägen und abbilden. Und ob ich mich dabei jetzt in eine bestimmte Orthographie, was ja so eine Möglichkeit oder ein Standardisierungsbereich wäre, halte oder nicht, ist quasi auch so meine Entscheidung. Immer natürlich auch verbunden mit der Frage, werde ich gelesen oder nicht? Können die Leute das lesen? Ich füge noch eine weitere Beobachtung dieser Zeit an. Im Jahre 2012 verstarb der schleswig-holsteinische Autor Reimer Bull, der am Ende seines Lebens, und das wurde auch aufgegriffen in der Trauerrede für ihn von Dieter Andresen, stark die Meinung vertrat, naja, nach seiner Autorengeneration kann so viel nicht mehr kommen, weil er und andere eigentlich mit die Letzten waren, die wirklich niederdeutsch aufgewachsen sind, also mit einer echten Erstsprachlichkeit und einer entsprechenden Verankerung in der Sprache. Diese sprachliche Verankerung in einer fast rein plattdeutschen Umgebung eines Dorfes in der Zwischenkriegszeit, das ist nicht mehr herzustellen. Und darum ist der Umgang mit Sprache jetzt ein anderer, was aber natürlich keineswegs die Kreativität einschränkt. Also würde ich zurückkommen zu deiner Frage sagen, das Niederdeutsche ist sicherlich stärkeren Standardisierungstendenzen unterworfen, weil eventuell ja auch jüngere Autorinnen und Autoren stärker auch auf solche sprachlichen Orientierungspunkte, nenne ich sie mal, zugreifen. Aber dann muss man eben sagen, der Kreativraum von Literatur ist natürlich sowieso überhaupt nicht abzuzirkeln.
Vielleicht kommen wir jetzt auf die Zukunft bzw. die Gegenwart der niederdeutschen Literatur einmal zu sprechen. Wie sieht es da aus? Wie produktiv ist die niederdeutsche Literatur?
Die Frage ist vielleicht auch, wie produktiv darf sie sein? Also wie groß sind die Unterstützungen? Wir stellen ja fest, es gibt immer weniger Verlage, die das auch entsprechend stützen. Der Quickborn Verlag in Hamburg, inzwischen der einzige, der nur plattdeutsche Bücher verlegt. Und wie sozusagen dieser Buchmarkt gestaltet ist, wie viele Zeitschriften es gibt, die etwas bringen, das hängt natürlich auch davon ab, wie viel kann von dem von dir eben so wichtig angesprochenen Bereich der digitalen Publikation abgefangen werden. Ältere Lesende greifen dann vielleicht eher wieder auf andere Medien zurück. Also es wird weniger produziert, es wird auch weniger rezipiert. Manches spielt sich eben dann vielleicht doch ein wenig im Verborgenen ab. Da ist es eben auch wichtig, dass an den Bildungsinstitutionen immer wieder darauf hingewiesen wird, dass man diese Texte hat, dass man sie rezipieren kann. Also wir müssen an verschiedensten Stellen für Sichtbarkeit sorgen. Denn auf der Habenseite ist, dass die Literaturpreise, also Freudenthal-Preis, inzwischen alle 2 Jahre verliehen, Klaus-Groth-Preis für niederdeutsche Lyrik und andere auch regionalere Preise, die haben nach wie vor Einsendungen. Auf ein Massenphänomen, wie jetzt zum Beispiel auch dann in den 1850er, 60er Jahren, steuern wir ja ohnehin nicht mehr zu. Aber so eine Diskursstabilisierung sozusagen, die sehe ich eigentlich schon auch durch die didaktischen Bemühungen zum Beispiel als gut möglich.
Ich hatte bei deinen Ausführungen jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, in welchen Romanen mir doch auch Niederdeutsch oder beziehungsweise regionale Sprache begegnet ist. Und das war eben auch immer in Bezug auf Region, Heimat. Ich fand das eben auch ganz spannend, dass wir jetzt eben Mittagsstunde mit Dörte Hansen und eben auch dem Film da dann auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit schaffen. Wie stehst du zu dieser Art der populäreren Literatur?
Die muss natürlich unbedingt wahrgenommen werden. Und Dörte Hansen ist natürlich jetzt ein sehr gelungenes Beispiel dafür, dass ich also niederdeutsche Anteile in hochdeutsche Literatur integriere. Dort ja noch dann die Besonderheit dieser dann auch rein plattdeutsch durchgeführten Verfilmung als eine Variante. Also dort sind dem Plattdeutschen starke Räume eröffnet worden in Umgebungen, die dann ja jetzt literarisch oder auch von der Handlung her, von der ganzen Aussage her dafür geschaffen wurden jetzt in diesem Text. Zugleich sprichst du natürlich damit eigentlich auch eine Problematik an, wenn man sagt oder überlegt, ja, will man denn jetzt niederdeutsche Sprache von Literatur jetzt nur im Regionalen oder eben sogar im Heimatlichen? Dann hätten wir jetzt einen Begriff, den wir dann noch ganz breit diskutieren müssten. Ist das das, was wir wollen oder ist das das, wo es immer am besten funktioniert hat und dann kommt man dahin zurück? Oder geht es doch immer noch darum, es sozusagen zu öffnen und wirklich auch abzulösen davon? Was ja immer wieder auch Autoren gelungen ist, Niederdeutsch vollkommen abzulösen von solchen sehr stark regional bezogenen Diskursen. Also bei Waltraud Buhn kann man dann zum Beispiel beides beobachten. Sie verhandelt dann auch regionale Räume und dann geht sie aber auch in wirklich ganz andere Sphären und Themen hinein. Bei Groth kann man dann zum Beispiel sagen, natürlich ist das alles schon ganz stark räumlich dithmarsisch zu verorten. Das, was er verhandelt, geht aber auch vollkommen darüber hinaus und bietet heftig Überzeitliches, weswegen diese Dinge eben immer noch so hochrelevant sind, auch von ihrem inhaltlichen und überhaupt ästhetischen Angebot her. Aber man kommt immer wieder zu dieser Frage zurück. Und die meisten Texte der niederdeutschen Literatur haben natürlich auch die Rückbindung an eine bestimmte Region und eventuell auch an Themen dieser Region. Und man muss dann ja auch, finde ich, immer ehrlich fragen, was löst Interesse für das Niederdeutsche aus? Und es ist natürlich doch oft das Interesse für die Region. Und das hat ja auch die Autoren bereits des frühen 19. Jahrhunderts überhaupt dazu gebracht, sich dort zu engagieren, weil sie also die Sprachform ihrer Herkunftsregion, ihre eigene Sprachform abbilden und gestalten wollten. Man kreist natürlich immer wieder um diese Zusammenhänge und sucht aber dort natürlich auch nach dem innovativen Potenzial und will das Klischee vermeiden.
Ich habe uns beiden noch ein Zitat mitgebracht von Dieter Bellmann. Ist die plattdeutsche Literatur eine Literatur wie jede andere, nur eben in plattdeutscher Sprache? Oder ist sie Mundartdichtung und folglich nach anderen künstlerischen Gesetzen angetreten als die hochsprachliche Literatur? Und ich fand es deswegen jetzt ganz passend, weil wir auch im Vorgespräch immer wieder die Frage hatten, ist es jetzt regionale Literatursprache, sind es Mundartdichtung? Und ich habe gedacht, das würde sich hier jetzt vielleicht anbieten, einmal darüber zu sprechen.
In jedem Fall, das ist ja die große Diskussionsfrage der vergangenen Jahrzehnte, die ja auch von Klaus Schopenhauer dann 1969 und nochmal 1972 auch anschließend an Bellmann in diese Formel gebracht wird. Niederdeutsche Literatur ist Literatur wie jede andere, eben nur in niederdeutscher Sprache. Das ist erstmal eine sehr befreiende Definition, weil sie niederdeutsche Schriftlichkeit und Literatur von ganz vielen anderen kulturell bedingten Zuschreibungen befreit. Auch Martin Schröder hat das in seinem Grundsatzaufsatz genauso gestärkt und aufgegriffen. Aber es hat natürlich auch immer kritische Hinweise gegeben und da sind auch sehr geistreiche Überlegungen von Ulf Bichel zu nennen bezüglich dieser Frage, ja, ist es nun Literatur wie jeder andere oder nicht? Denn natürlich muss manches in der niederdeutschen Literatur anders funktionieren als in der hochsprachlichen Literatur. Das sind dann bestimmte Strukturmerkmale, die jetzt aufgrund dieser Literatursprachlichkeit, die auf Dialekt und Region beruht, herrühren. Und die kann man jetzt, wenn man über diese Literatur spricht, ja nicht die ganze Zeit vollkommen ausklammern. Da habe ich natürlich Unterschiede zur Hochsprache. Und ich glaube, von daher ist dieses zu sagen, es ist Literatur wie jede andere, ist erstmal eine richtige Haltung, um an das Material heranzugehen. Um dann aber in der Arbeit natürlich zu sagen, ja, aber hier gibt es besondere Produktionsbedingungen, besondere Rezeptionsbedingungen. Die kann ich jetzt auch nicht immer völlig ausschließen.
Vielleicht ist das jetzt ganz passend, wenn wir den Bogen schlagen und eine kleine Antwort auf meine anfangs pessimistische Frage, die ich als Advocatus Diaboli mitgebracht habe, verstehe, nämlich den Flensburger Mundartliteraturkorpus. Magst du mir und den Zuhörenden einmal verraten, was ist das Korpus? Und vielleicht auch gleich sagen, warum das aus deiner Sicht sinnvoll ist, so einen Mundartliteraturkorpus anzulegen.
Sehr gern. Das Flensburger Mundartliteraturkorpus war jetzt ja auch ein Anlass für diesen Podcast, so neben der grundsätzlichen Begeisterung für das Thema und seine Geschichte. Also ein Korpus zu schaffen, dass diese Wissensbestände der neuen niederdeutschen Literatur, die wir ja eben schon verhandelt haben, in einer Form bereitstellt, die es ermöglicht, diese sowohl sprachlichen als auch literarischen, als daran anschließend letztlich auch gesellschaftlichen Informationen und dann auch Fragestellungen abrufbar zu machen, indem man also doch gebündelt auf bestimmte Texte zusteuern kann. Dahinter steht eben diese Ausgangserkenntnis, dass in diesem Beginn von Dialektologie und auch Dialektliteratur am Anfang des 19. Jahrhunderts ganz viele Wissensbestände ja erstmals aufkommen, gebündelt werden. Also wie beschäftige ich mich mit Dialekt? Das Stichwort ist, dass also Mundartdichtung als dialektologische Quelle dient. Diesen Wissensspeicher dieser Dialektliteratur des 19. Jahrhunderts ist jetzt vornehmlich die Idee und das lässt sich natürlich ziehen ins 20. Jahrhundert und man kann natürlich irgendwann auch gucken, wie entwickelt es sich über die Zeit. Das schwingt dann ja automatisch mit. Das ist eben die Idee, das doch anwachsend bereitzustellen. Also da ist ein hochrelevantes Netzwerk an sprachbezogener Information bezogen auf diese dialektalen Literatursprachen. Und dort will eben das Flensburger Mundartliteraturkorpus Daten bereitstellen und einfach auch dieses Bewusstsein transportieren, was wir da für ein tolles Material haben.
Mit Blick auch auf unsere Folge wollte ich dich einmal fragen, ob du auch eine Idee hast für Studierende jetzt in Vorbereitung auf ein Seminar, was für eine weiterführende Aufgabe sie machen könnten oder bearbeiten könnten.
Eine Aufgabe, die aufgreift, was wir hier jetzt verhandelt haben, die springt natürlich direkt in Texte hinein. Zugleich drängt sich natürlich dann schon auch der Aspekt auf, zu sagen, ja, was hat sich eigentlich dann in jüngerer Zeit verändert? Kann ich dort auch noch etwas abgleichen? Also diese Sensibilität dafür, wie sich der Text jetzt hier genau präsentiert, die brauchen wir natürlich. Die Aufgabe soll also sein, dass unterschiedliche Texte bereitstehen, und dass dann anhand dieser Texte tatsächlich einmal in diesem Mikrobereich geschaut wird, wo kann ich jetzt schon mal bestimmte Paradigmen herauslösen? Was kriege ich hier zum Beispiel für Informationen über verwendete Personalpronomen, über bestimmte Flexionsformen der Verben? Also was kann ich für eine Mikrogrammatik sozusagen schon aus diesen Texten herausziehen? Zugleich kann dann natürlich auch exemplarisch begonnen werden zu gucken, was finde ich hier für Motive oder etwas breiter gesprochen, welche Themen, welche Bilder werden hier verhandelt, sodass man auch dort schon anfangen kann, sich entsprechende Kategorien hinzulegen.
Dann habe ich nur noch eine letzte kleine Aufgabe für dich, bevor wir uns voneinander verabschieden. Und zwar wollte ich dich einmal fragen, mit welchen drei Schlagworten du unser Gespräch heute thematisch zusammenfassen würdest.
Ein Schlagwort ist sicherlich Reliterarisierung. Darüber haben wir lange gesprochen und das entfaltet dieses Potenzial. Dann ist ein Stichwort Sprachspeicher, dass also diese Dichtung tatsächlich als ein Sprachspeicher begriffen werden kann. kann, den wir noch gar nicht hinreichend ausgeschöpft haben. Und dann ist sicherlich noch ein entscheidendes Stichwort Sprachvielfalt, die sich eben in diesen verschiedenen Literatursprachen abbildet und die uns eben auch abrückt von dieser Idee einer irgendwie einheitlichen Literatursprache.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit bei dir.
Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für deine tollen Fragen, die mich auch gut durch das Thema geleitet haben. Und freue mich, dass wir wieder einmal zusammen sprechen konnten.
Ich mich auch. Vielen lieben Dank.
Tschüss. Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.